Sie hören einen Podcast von DRS 1.
Der Treffpunkt kommt heute aus Basel, und zwar aus der Messe Pack and Move. Das ist eine Fachmesse von der Logistik- und Verpackungsbranche. Es geht also rund um Verpackung bei uns in den nächsten 2 Stunden. Wir schalten in wenigen Minuten in die Messe auf Basel zu meiner Kollegin Simone Hulliger. Zuerst aber möchten wir von Ihnen wissen, gibt es so Verpackungen, die Ihnen nostalgische Gefühle wecken? Packungen, die es früher gegeben hat, die heute verschwunden sind, die Sie aber vermissen? Vielleicht besonders schöne Verpackungen. Ich denke zum Beispiel an Guetzli-Büchse. Guetzli sind doch früher so schön eingepackt gewesen. Blechbüchse, bunt, schöne Sujets drauf. Man hätte dann die Guetzli-Büchse noch lange können brauchen, für eigene Guetzli drin zu tun, die Weihnachtsguetzli zum Beispiel. Oder vielleicht besondere Kaffeebüchse. Gibt es irgendwie Verpackungen von bestimmten Produkten, die ein schönes Design hatten, wo heute aber ganz anders daherkommen, vielleicht viel nüchterner, einfacher auch. Haben Sie noch so Verpackungen daheim? Sie sehen vielleicht mittlerweile von ganz lädiert aus, aber sie hängen dran. Oder Milchtüten, das Zeit lang ist doch die dreieckig daherkommen. Verpackungen, die Sie vermissen, die es früher gegeben hat, die heute verschwunden sind. 0848 440 222 0848 440 222.
Solo tu nel calore del mattino che rinasce intorno al sole, cosa può comportare se la pelle
gibt es Verpackungen, die früher existiert haben, die verschwunden sind, die sie aber irgendwie vermissen oder die sie vielleicht nicht vermissen, sondern die sie eben noch haben. Wie zum Beispiel Silvia Hofer aus dem Kanton Graubünden. Grüezi, Frau Hofer. Bei Ihnen ist eine Schuhschachtel eine besondere. Sie haben sie gerade in der Nähe gehabt. Sie haben sie innerhalb von anderthalb Minuten vorgeholt. Die ist einfach noch sehr präsent bei Ihnen, die Schuhschachtel.
Ja, ich tue sie weg. Das ist wirklich eine Rarität. Es ist etwas ganz Schnückeliges. Wo die Mili Weber, das ist ein Porträtmalerin und Kinderzeichnungsmalerin gewesen, die hat designt. Und da sehen wir drauf ein paar Schüle, wenn man sie früher hatte, rote Schüle mit einem Pompon vorne drauf. Und das Kind, das die Arme danach ausstreckt. Und das ringsherum sind lauter Hagebuttenzwergli und Hagebuttenbärali und Sträucher.
Mhm. Wissen Sie noch, wann sie die designt hat, die Schachtel?
Ja, das muss wahrscheinlich so um 1900 40, 50 gekommen.
Und das war auch das Mal, wo Sie die Schuhschachtel bekommen haben, wo Sie mal ein paar Schuhe gekauft haben?
Nein, dann bin ich Kind. Aha. Ich weiss nicht, ob ich solche Schuhe geschenkt bekommen in dieser Schachtel.
Wie sind Sie denn zu dieser Schachtel gekommen?
Weiss ich nicht. Die ist einfach bei meinen Eltern, die mir die Wohnung aufgelöst hat, vorgekommen.
Ja, die haben die Eltern schon gehabt. Und dann haben sie die so besonders gefunden, dass sie behalten haben.
Es ist wirklich etwas ganz, ganz Besonderes. Es ist auch kein Schriftaufdruck drauf, irgendwie keine Reklame. Einzig ringsherum und auf dem Deko ist das Dekor.
Also man weiss nicht, in welchem Laden die Schuhschachtel verkauft worden ist?
In welchem Laden nicht, aber das ist von der Balli, das weiss man.
Aha, also die Marke ist schon drauf, gedruckt.
Nein, die steht auch nicht drauf, aber das hat die Führerin im Museum in St. Moritz hat das gesagt, sie hätte für Balli Schuhschachteln designt und sie haben genau die gleiche dort noch gehabt.
Ah, in dem Fall gibt es sättige Schachteln jetzt auch im Museum ausgestellt, wo sie noch daheim haben.
Ja,
haben Sie etwas da drinnen in dieser Schachtel?
Nein, ich mache nichts drin, ich mache dir einfach Sorge. Sie ist noch sehr, sehr gut erhalten und sobald man braucht, fängt sie einfach verschliessen.
Aber in dem Fall ist sie ausgestellt, also man sieht sie bei Ihnen in der Wohnung.
Nein, das nicht. Ich habe sie in meiner Schaftin und weiss, dass sie da ist und habe Freude daran.
Schon noch schade, dann sollte man die doch aber wie ein Ausstellungsobjekt können sehen. Ich würde sie aufstellen und den Leuten, die sie kommen, besuchen, zeigen.
Gut, ich will euch
nachbefolgen. Sehr gut, danke Ihnen vielmals, Frau Hofer. Ade, Frau Hofer. Der Roman «Gegenschatz» von Schmericke hat auch eine Packung, die er vermisst. Grüezi, Herr Gegenschatz.
Guten Tag, Herr Sagen.
Was ist das für eine Verpackung?
Also, es ist verbunden mit Kindheitserinnerungen. Früher hat es eine Bananen-Schokoglasse gegeben. Ich glaube, sogar von der Frisco ist das gewesen. Und das war eine Stängeliglasse und das war eingepackt gewesen, so wie Alufolie. Und das hast du amigs kaum weggebracht, hast du amigs noch im Maul reingehauen, hast du ein bisschen daran suckeln, bis man da alles wirklich wegbekommen hat.
Und dann so an der Blombe weiter.
Ja, ich hatte unten keine Blombe gehabt, das ist vor einiger Zeit gewesen, aber das ist wirklich auch eine Erinnerung, dass die Verpackung, das ist unmöglich gewesen, also wirklich. Und trotzdem, es ist mein absoluter Lieblingsklasse gewesen, das wird leider heute nicht mehr gemacht. Aber das war einfach jedes Mal eine Prozedur gewesen, bis man das Glas da geschält hat von dieser Alufolienverpackung.
Aber in dem Fall könnte man sagen, so wirklich vermissen tun sie die Verpackung nicht.
Also das Glas mehr als die Verpackung, das ist ganz klar so. Ja, das ist ja so. Es ist unglaublich gewesen. Und jedes Mal hat man sich als Kind gedacht, jetzt heisst es nicht, dann musst du wieder die blöde Alufolie da wegschälen oder nimmst du ein anderes. Aber ich bin immer wieder bei dem hängen geblieben.
Wunderbarer Gegenschatz, danke Ihnen vielmals.
Bitte gerne.
Auch einen schönen Tag.
Danke,
ade, Herr Gegenschatz. Dann haben wir Frau Kleinstein, Maria Kleinstein. Grüezi, Frau Kleinstein.
Grüezi.
Was ist es bei Ihnen, was Sie vermissen? Was für eine Verpackung?
Bis vor 2 Jahren hat es noch eine Verpackung für Lebkuchenherzli. Das sind Zellophansäckli, die unterhalb so eingeschlagen sind wie so ein Spitz, wo man so schön die Herz reinstecken kann. Und die versuche ich jetzt krampfhaft zu finden, weil die Firma ist aufgelöst, die gibt's nicht mehr. Vielleicht hört mich eine andere Firma, wo das noch könnte herstellen. Und ich wäre froh, wenn ich mich mit denen könnte in Verbindung setzen könnte.
Was sind, können Sie die beschreiben? Sind die auch irgendwie verziert gewesen, die Verpackungen?
Die waren am Rand so leicht weiss verziert gewesen, wie also eine spitzenartige Verzierung dran. Also es hat wirklich sehr nett ausgesehen. Und es ist einfach ein Lebkuchenherzchen leicht zum Verpacken gewesen und hat sehr nett ausgesehen.
Aus Zellophan?
Ja, Zellophan, also durchsichtiges Zellophan, wo man einfach ein Herzchen schön gesehen hat, wo beschriftet ist gewesen. Und wie gesagt, am Rand hat es so eine weisse Verzierung gehabt, so spitzenartig.
Also vielleicht kommen wir ein Mail ins Studio über, dass jemand weiss, wo die noch hergestellt werden.
Das wäre natürlich das, eine ganz tolle Sache.
Genau.
Jawohl.
Danke Ihnen vielmals.
Wir natürlich, sind in verschiedenen Firmen schon gewesen und haben auch verschiedene kontaktiert und jeder hat Nein geschüttelt. Gibt's ihnen, vielleicht ist jemand dabei, der sagt, mal, ich habe noch etwas.
Wir werden Sie es wissen lassen, Frau Kleinstein.
Jawohl.
Gut, danke Ihnen vielmals.
Gern geschehen.
Und einen schönen Tag.
Ihnen auch.
Ade, Frau Kleinstein. Dann haben wir hier den Herr oder Frau Metzger. Hallo?
Ja, Metzger.
Metzger, Herr Metzger, guten Tag.
Ich bin Vertreter von einer Firma aus Parma. Und habe jetzt gerade 27 Büchsen da, gemalte, verschiedene Süschen, die ich an Kunden verteile, als Kundengeschenk. Die habe ich gerade im Auto.
Und was sind das für Büchsen? Also was kann man dort rein tun?
Da innen hat es jetzt Pandori.
Was ist
Pandori,
das?
Pandori, das ist ein Panettone von Parma.
Also das Pandori ist in dem Fall ziemlich eine grosse Büchse.
Ja, was ist die? Etwa 30 cm hoch. Etwa... Genau. Etwa 25 Durchmesser.
Ja, eben, weil Panettone sind ja, gut, es gibt auch kleine, aber in der Regel sind die rechte, ja, Möcke.
Ja, das sind schon sehr schöne, sehr grosse, die sind auch sehr beliebt.
Wie sehen denn die aus, die Büchse?
Es hat verschiedene Sujets. Blau und, warten Sie, da muss ich selber mal schauen. Es hat blaue mit so Blumenmuster drauf, dann hat blaue mit Elch und Sternli und ein Samichlaus und Kind und eine verschneite Landschaft. Dann, ja, das sind verschiedene.
Also Mehrheit hat so ein bisschen weihnachtliche Sujet in dem Fall.
Weihnachtliche Sujet, ja.
Aber das sind nicht Büchsen, die von früher stammen, sondern die werden heute neu hergestellt.
Vermutlich, die werden heute neu hergestellt.
Neue Büchsen.
Jawohl, das ist sehr wahrscheinlich schon so.
Genau.
Also auf jeden Fall bei meinen Kunden oder bei den Frauen sind sie sehr beliebt.
Das glaube ich, die Büchse kann man eben nachher gut wieder brauchen für andere Sachen drin.
Ja, genau, gerade für Konfekte und so weiter, hat man mir die letzte Woche gesagt. Die letzte Woche habe ich schon 13 verteilt in Genf und im Unterwallis und im Friburgischen. Und jetzt bin ich gerade in der Gegend von Solothurn, gang noch in Jura rauf heute und dann nur morgen auf Genf und am...
Also eine Art Samichlaus, der jetzt schon unterwegs,
ja,
ist.
Ja, ganz genau.
Gut,
ja,
gute Reise, Herr Metzger.
Die 80 Stück, die müssen ja verteilt werden.
Die müssen unter die Leute, das ist
ja
schon so. Danke vielmals, Herr Metzger.
Ja, bitte.
Und einen schönen Tag noch.
Ja, danke. Gleichfalls.
Verpackungen, eigentlich Verpackungen, die früher existiert haben, die man heute vermisst. Um die vor allem geht es. Und Verpackungen generell. Wir sind nämlich an der Logistik- und Verpackungsmesse in dieser Stunde. Wir schalten in wenigen Minuten dann auch die Tee zu Simon Hulliger.
You saw my eyes.
Das heisst, Treffpunkt rund um Verpackungen, bevor wir uns mit Verpackungsmaterial beschäftigen, das heute existiert. Schauen wir nochmal zurück. Ein bisschen nostalgisch, Verpackungen, die es früher gegeben hat, die verschwunden sind, die aber vielleicht irgendwo noch rumstehen und die sehr wertgeschätzt wird. Verpackungen von früher, zum Beispiel die Frau Rebecca Balsiger hat so eine Verpackung. Grüezi, Frau Balsiger.
Guten Morgen, Frau Sager.
Eine Verpackung, die sie hüte wie ein Kleinod.
Ja, das stimmt.
Wobei Verpackung kann man in dem Sinn nicht sagen, es ist Porzellan.
Es sind Porzellangefäße, wo früher ist man ja die Sachen mit einem ganz gewöhnlichen Papiersack einkaufen und hat sie daheim nachher in die Porzellangefäße.
Also, was für Sachen? Was für Sachen?
Also, da steht Tee, Reis, Kaffee, Grieß, Zucker. Und was mich noch würde interessieren, auf einem steht Graupen. Was sind Graupen? Hat mich noch interessiert, wenn das jemand wüsste. Es hat dann noch kleine mit Kümmel, Nelken, Zimt, noch mit 2M geschrieben, Paprika, Pfeffer. Und die Geschirrli kommen eigentlich, die sind ca. 130-jährig. Die habe ich von einem Mann bekommen, den ich betreut habe. Ein ganz alleinstehender, alter, grantiger Mann. Aber auch so etwas von einem weichen Herz. Und wenn er ins Altersheim musste, hat er gesagt, er würde mir die schenken. Die sei noch von seiner Mutter. Und ich sehe, er sieht, dass ich die so wertschätze. Und die hängen heute bei mir an der Wand, so auf einem schönen Gestell, wo ich noch habe. Speziell gehäkelt für Vordran. Und ich schaue es eigentlich jeden Tag an.
Also der Mann hat wirklich gewusst, wem er die muss geben, wo dass sie ein gutes Heim finden.
Ich glaube, er hat gespürt.
Allerdings,
ja.
Allerdings. Ja. Ah, und eben früher ist man mit diesen Gefäßen ist man in den Laden und hat die einfach dort aufgefüllt bekommen.
Nein, man hat im Laden einen Papiersack bekommen und hat das im Papiersack heimgenommen und hat es dann daheim in das Gefäß eingefüllt.
Und sind das
in der Küche gestanden.
Und das sind so die Weissen mit so Blau? Ich habe so etwas
ja,
im Kopf.
Das sind so ein bisschen spezielle. Die ich hatte, sind weiss und so violette, schöne, wunderschöne Feierli, Blümchen drauf gemalt, violett grün und so mit Gold verziert auf der Seite runter. Also ja noch nie ähnliche Gleichlinge gesehen.
Mhm, wunderschön. Ja. Also fast eigentlich Museumsstück.
Ja, schon. Mal.
Haben Sie auch jemanden, wo Sie die nachher weitergeben können?
Ich weiss es nicht. Plötzlich meldet sich, wir haben drei Kinder, plötzlich meldet sich eins, es möchte es gerne. Es ist mir schon so gegangen, mit einem alten Grammophon ist plötzlich eins gekommen und hat gesagt, Mami, dürfte ich den mal haben? Nachher habe ich gesagt, weißt du was, nimm ihn mit. Du hast jetzt am meisten Freude dran. Ja?
Genau. So? Schön, Frau Balsiger, danke Ihnen vielmals.
Schönen Tag
Ihnen auch, danke. Frau Ade, Frau danke. Balsiger. Und der Otto Weiss, grüezi Herr Weiss.
Grüezi wohl.
Sie vermissen Gerberkäse-Packungen.
Ja, genau, es hat ja von diesen Gala und Gerberkäse hat ja so schöne Kartonschächtel gegeben. Und die gibt es jetzt nicht mehr, jetzt sind sie so billige. Ja, auch Kartonschächtel, aber halt nicht mehr die, so, die aus einem Guss gefertigt sind.
Was ist denn das Besondere an denen, außer eben, dass sie aus einem Guss gewesen sind?
Ja, sie sind einfach so handy gewesen, würde ich mal sagen. Also handschmeichlerische Bitte. Mhm. Also die Gala-Schächtel, die halbrunden, sind eigentlich so schön gewesen. Und man hätte so einen Haufen verschiedener Sachen und Zwächel können rein tun. Und die Schächtel halt dann daheim irgendwo wieder ja, versorgen.
Also sie sind schon aus Karton gewesen, oder?
Sie sind auch aus Karton gewesen. Mhm. Aber halt viel schöner gemacht, sie sind aus einem Stück gsi und nicht so einfach so ein zusammengelegtes Karton-Ding.
Mhm,
und haben so einen schönen Faden außen rum zum
Aufschluss. Genau, ja, und man hätte können rundum aufreissen können.
Die sind mir jetzt einfach in den Sinn gekommen, bei dieser Verpackung gefragt. Weil ich vermisse jedes Mal, wenn ich so ein Gala-Käse kaufe, ja, dann kommt es mir vor, ah, ist das schade, gibt es nicht mehr die schönen Schächte.
Haben Sie noch so eins?
Nein, leider nicht. Nein. Nein.
Wenn man denn das wüsste, dass die ja verschwinden, dann würde man sie noch behalten. Aber im Moment ist das einfach ein Abfallmaterial, ja, oder, wo man nicht daran denkt.
Ja, genau. Und das Rationalisieren hat es halt wahrscheinlich gebracht, dass man eine andere Fabrikationsart hat müssen wählen.
Genau, ist es zu teuer gekommen wahrscheinlich.
Ja, ja.
Besten Dank. Danke Ihnen vielmals, Herr Weiss. Und einen schönen Tag.
Ebenfalls.
Und Frau Erika Schumacher. Grüezi, Frau Schumacher.
Grüezi, Frau Sager.
Jawohl, ganz genau. Sie vermissen was?
Ich vermisse die schönen Pillendöschen.
Was sind für Pillen?
Was
sind für Pillen drin gewesen?
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe hier noch eins aufbewahrt. Und das habe ich von auch von einer Wohnung, Räumung von meiner Mama. Und zwar ist das vom 12.01.25.
Das ist noch angeschrieben, die drauf.
Das ist noch angeschrieben, ja. Ich muss es. Und von einer Apotheke, Frau in Basel. Und da hat man das Pille anscheinend in Kartonschachteln verpackt, so wie der Herr vorher gesagt hat, mit dem Käse-Dösli. Man kann es so aufmachen. Aber was mir schön dünkt, ist, es ist alles wunderbar verziert.
Können Sie es mal beschreiben? Haben Sie das vor sich?
Ja, ich habe es vor mir. Es hat so eine Blumenranke drumherum. Es ist blau, hat so schöne Blumenranke drumherum. Hat ein Signet vom Pfau, weil die Apotheke hat Pfau geheißen, in Basel, Mittlere Strasse. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt.
Mhm.
Und hat ein Pfau auf dem Signet und um das Signet herum hat es auch wieder so Ranken. Also man hat das einfach wunderschön mit Strohblümchen verziert.
Mhm. Also so gezeichnet. Es ist gezeichnet,
es
oder?
Es war gemalt, ja, es war gezeichnet.
Mhm. Und das hat, ist da echt, wissen Sie, das sind bestimmte Pillen, Tabletten dort rein, oder hat man da generell einfach, wenn man in die Apotheke ist und irgendeine Tablette verlangt hat, hat man die in so einem Schächter bekommen?
Nein, das hat die Apotheke, hat das geschrieben, steht von der Apotheke zu, also ich kann nur lesen, über Schlägen, aber das kann nicht sein. Also ich wüsste nicht, was man Pillen zum Umschlag machen vielleicht, aber...
Ah, dort steht noch eine Schrift, Überschlägen.
Ja, das ist eine Schrift drauf und da heisst es Überschlägen, ja.
Mhm.
Also es ist ganz...
mysteriös, was dort drin ist.
Was dort abgedeckt. Aber was ich lustig finde, ist eben, dass sie so Schachteln geben, nicht einfach in einem Säckchen oder schon fix fertig verpackt, so wie jetzt.
Also die haben sich noch etwas kosten lassen?
Die haben, genau, die haben sich die Verpackung, also es ist das ganze Schachtel ist so schön mit farbigem Blümchenpapier verkleidet.
Haben Sie wahrscheinlich gedacht, wenn die Leute schon müssen Tabletten nehmen, dann geht es ihnen wahrscheinlich nicht so gut, wenn wir ihnen noch ein schönes Geschenk machen.
Ein schönes Schächtchen machen, ja.
Danke Ihnen vielmals, Frau Schumacher, und einen schönen Tag.
Dankeschön. Ade,
Frau Schumacher. Dir ist ein Treffpunkt, es geht rund um Verpackungen. Wir sind jetzt nostalgisch gewesen. Langsam wollen wir aber in die Gegenwart rücken.
Elle est née dans le Paris 1790, comme une rose épanouie au jardin des fleurs de lys. Marianne a cinq enfants, qu'elle élève de son mieux. Marianne a maintenant quelques rides au coin des yeux. Dieu, mais que Marianne était si longtemps que l'on se battait pour elle, on a connu des printemps qui brillaient sous son soleil. Marianne a cinq enfants, quatre fils qu'elle a perdus, et le cinquième à présent qu'elle ne reconnaît plus. Dieu, mais que Marianne était jolie, quand elle marchait dans les rues de Paris, en chantant à pleine voix, ça ira, ça ira, toute la vie. Dieu, mais que Marianne était jolie, quand elle embrasait le cœur de Paris, en criant dessus les toits, ça ira. La vie.
Es geht um Verpackungen in unserem Treffpunkt. Vorher hat noch eine Frau angerufen und hat von Graupen geredet. Sie hat gesagt, in dieser Verpackung, in dieser Porzellanverpackung, die sie daheim noch hat, habe ich drauf eine Schrift, die heisst Graupen. Also Graupen sollen die Dinge sein. Und sie hat sich gefragt, was Graupen sind. Eine Hörerin hat angerufen und gesagt, das sei Gerste. Sie hätte das auch noch gehabt. Graupen sei also aus Gersten, oder ich lese jetzt hier gerade noch im Wikipedia, Weizenkörner könnte das auch sein. Wir schalten jetzt auf Basel an die Messe Pack and Move. Das ist die Fachmesse von der Logistik- und Verpackungsbranche. Unsere Leitungen sind ein bisschen lang auch noch verpackt gewesen, aber Simon Hulliger tut sie langsam aber sicher aus der Verpackung rausschellen, Simon.
Ja, langsam aber sicher ist vielleicht richtig formuliert. Wir haben immer noch nicht ganz alles auspackt, aber bei dem bleiben wir noch gewisse kleinere technische Probleme. Darum jetzt halt fang mal via Telefon. Wir arbeiten dran. Wir sind da, du hast gesagt, an dieser Mass Pack and Move. Knapp 240 Aussteller präsentieren hier ab heute bis zum 21. November ihre Produkte. Da hat sie zum Beispiel eine Maschine gesehen, die Leuchtstifte verpackt. Da hat sie Praline-Schachteln, die mit Folien verschlossen werden, wo man zuschauen kann. Oder es hat auch Gabelstapler, die ihr Können präsentieren. Ein Stand unter dem Sinne, der gehört dem Schweizerischen Verpackungsinstitut, SVI. Der Geschäftsführer, der Wolfgang Durer, ist jetzt hier bei mir. Guten Morgen, Herr Durer.
Guten Tag.
Ich kann vielleicht sagen, wie das er verpackt ist als erstes. Er trägt ein Hemdli, das gestreifelt ist, weiss, hellblau, hat eine Krawatte mit, ich würde sagen, Sonnenblumen drauf, trägt eine Brille und hat ein strahlendes Lachen. Das wäre also der Durer. Wir haben hier vor uns ein paar Verpackungen und ich habe da zwei mitgenommen, wo ich mich immer ziemlich aufregen trappe. Also wir haben zum einen ein Tetrapack mit Orangensaft drinnen und wir haben eine CD, die mit Folie umschlossen ist. Wenn wir mal probieren, vielleicht die CD aufzutun. Schafft ihr das?
Also sie haben natürlich hier absolut Trainer ausgesucht und das sind genau auch die Verpackungen, die ich so liebe. Normalerweise gelingt mir das nicht und ich nerv mich, wie sie auch. Und mit meinen klammen Fingern finde ich dort den Aufreisslaschen. Die Aufreisslaschen finde ich tatsächlich nicht. Also man müsste jetzt so Gewalt anwenden. Also das Paradebeispiel, wie es eben nicht sollte sein. Da wird am falschen Ort gespart.
Also eben so eine CD bringt man wirklich fast nicht auf. Man muss sich irgendwie ein Scherli holen oder so, sonst geht es nicht. Wenn man noch probieren, den Orangensaft im Tetrapack aufzunehmen, man schwappt da immer etwas über. Wenn wir schauen, wie es der durchmacht, er tut jetzt davor mal die Laschen auf und probiert nachher das wegzutun. Oh, mit dem Orangensaft auf meine Notizen spritzt bitte.
So, mindestens habe ich es geschafft, ohne, aber es ist ja so, auch das ist ganz eine heimtückische Sache. Wenn man es nicht kippt im richtigen Moment, dann gibt es unweigerlich einen Gutsch.
Aber er hat das wunderbar gemacht. Was ist denn jetzt schlecht an diesen Verpackungen, Herr Durer?
Ja, es ist nicht schlecht, aber es ist einfach nicht ideal für viele Konsumenten. Und solange Konsumenten das kaufen, bleibt das Zeug im Regal. Also der Konsument hat ganz eine entscheidende Rolle in diesem Prozess. Wenn nämlich die Verpackung nicht läuft, dann wird das geändert. Und dann ist ja das Produkt unmöglich.
Also das heisst, dass die Leute vielleicht noch gerne ein bisschen knüppeln, so eine CD, vielleicht irgendwie noch gerne so ein bisschen basteln dran. Euch für das Verpackungsinstitut SVI, für die Interessensgemeinschaft vom Schweizer Verpackungswesen, die vertreten die Anliegen von dieser Branche. Seit über 40 Jahren gibt es das Institut. Was sind denn heutzutage so die grossen Anliegen von dieser Branche, so Knacknüsse vielleicht, die ihr damit zu kämpfen habt?
Ja, also es sind rund 220 Mitgliederfirmen hier dabei. Die Branche hat rund 7 Milliarden Umsatz und etwa 20'000 Mitarbeiter. Und was wir eigentlich probieren mit dem Verpackungsinstitut, das schon bald 50 Jahre gibt, ja, tun wir schauen, dass die Branche à jour bleibt. Wir tun für unsere Mitgliederfirmen, sind wir natürlich primär tätig, aber auch für die Branche. Und wenn Sie da die Hausaufgaben oder die grossen Herausforderungen wollen wissen, dann geht es sicher um den Wandel, der überall stattfindet. Also im Moment haben wir sicher zwar ein bisschen Rohstoffpreise und Energie, die oben runtergekommen ist, aber das ist eine vorübergehende Sache. Das wird uns weiterhin auf Trab halten. Also das Thema Ökonomie hier, Kosten, die man muss einsparen muss. Auf der anderen Seite Ökologie, das bleibt auch immer ein Thema. Es kommt jetzt neu, nachdem seit den 90er Jahren eigentlich mehr so um Ökobilanz gegangen ist, wo das SVI zusammen mit dem damaligen Bundesamt für Umwelt, BUWAL, eine riesige Sache gemacht hat, geht jetzt mehr so ein bisschen um CO2, um Nachhaltigkeit und das fängt jetzt auch wieder neu in der Verpackung. Weitere grosse Themen sind Sicherheit, vor Fälschungen, Pharmaverpackungen zum Beispiel, wo man muss schauen, dass man möglichst auch Diebstahlschutz drin hat und vor allem echte Produkte eben hat, weil die Verpackung ist das, was entscheidet im Letzten. Dann in der Technologie, neue Materialien, dann Nano ist so ein Stichwort, das auch festkommt, oder die intelligente Verpackung mit den Mini-Chips, die eingebaut sind. Da stellen sich immer dann sofort Fragen, wie wird das recycelt, ist das gefährlich für den Kreislauf und so weiter und so weiter.
Also ein Haufen Sachen, die wir jetzt gehört haben und gerade so ein paar Stichworte, wenn wir den Verlauf der nächsten zwei Stunden auch noch aufnehmen, zum Beispiel die intelligente Verpackung, wo ganz viele Informationen drinnen gespeichert sind oder für den Konsument nachher ersichtlich sind. Der hat gesagt, wir müssen versuchen, innovativ zu bleiben. Was ist aus eurer Sicht eine innovative Verpackung, Herr Durer?
Also eine innovative Verpackung, die tut einfach, sind bei uns ja selten Revolutionen. Bei uns wird ständig im Kleinen optimiert und kleine Verbesserungen gemacht. Das sind Revolutionen, kann man sagen. Und das Innovative ist eigentlich, dass man aus der Wissenschaft heraus, aus der praktischen Forschung, kann Anwendungen finden, wie man bestimmte Materialien noch etwas dünner, noch etwas undurchlässiger oder eben durchlässig für gewisse Sachen kann machen. Klima in der Verpackung, das Handling, Convenience sagt man dann, das Stichwort hier. Das heisst, dass es für den Konsumenten eben auch andere Nutzen bringt. Sei das eine schöne Schachtel, die man nachher brauchen kann. Oder etwas, das man gar keine Mikrowellen stellen oder tiefkühlen und weiss nicht was. Einfach in diesem Bereich, dort wird sehr viel Innovatives gemacht.
Und innovative Verpackungen werden auch ausgezeichnet hier an dieser Fachmesse Packer Move. Am Nachmittag ist die Preisverleihung vom Swiss Star, wo eben die Verpackungen ausgezeichnet werden, die besonderig sind. Und wir wollen uns so Nominierte anschauen und auch einen Preisträger und fragen, was ist denn das Besondere an dieser Verpackung? Wir lernen den Christoph Schön kennen. Er hat eine Praline-Schachtel mitentwickelt. Die schauen wir uns an in wenigen Augenblicken.
RS1 mit dem Treffpunkt live von der Fachmesse Pack and Move. Mittlerweile ist auch das letzte Stückchen Leitung ausgepackt und wir sind hier parat. Bei mir steht es auf dem Tisch vor mir steht Praline-Schachteli. Sie sehen sehr edel aus in den Farben braun und weiss. Und die beiden Schachteli sind, wir wissen es schon, sind ausgezeichnet worden mit dem Swiss Star. Das ist ein Preis von der Verpackungsindustrie für innovative Verpackungen. Eigentlich ist die Preisverleihung erst heute Nachmittag. Es werden noch mehr deprimierte Verpackungen. Eine davon ist eben die hier. Entwickelt hat sie das Unternehmen Pawi. Bei mir ist jetzt der Chef Marketing und Innovation, der Christoph Schön. Guten Morgen, Herr Schön.
Guten Morgen.
Der Schön, vielleicht noch schnell, wie das er verpackt ist. Er ist in einem dunklen Anzug mit einer Krawatte mit roten Streifen drauf und einem weissen Hemd. Die klassische Verpackung passt eigentlich zu dieser Praline-Verpackung. Auch die wirkt ziemlich klassisch. Sagen wir doch jetzt schön, was ist das Besondere daran? Wieso hat die Verpackung eurer Meinung nach den Swiss Star verdient?
Ja, was ist eine Verpackung, die wir können für Sprüngli, für Konfisserie Sprüngli realisieren, wo ein Traditionsunternehmen ist. Und die Verpackung ist auch im traditionellen Stil entwickelt worden. Es ist eine neue Verpackung in dem Sinn, dass sie sehr matt wirkt. Das heisst, mit einem matten Karton gewählt, im Gegensatz vielleicht zu einem glänzenden, den wir auch in den Läden sehen. Es ist eine attraktive Verpackung schlussendlich, auch eine sinnliche, mit einer Verpackung, die vor uns, wo wir sehen, mit Mäscheli dran, mit einem Etikett auch, wo Qualität auszeichnet. Und es kommuniziert schlussendlich auch das Handwerk, also die handwerkliche Kunst in dem Sinn, wo ja auch das Praline ist.
Also eben, es geht hier vor allem um das Design, das Spezielle daran eben auch, dass es so ein bisschen gerübelt ist, die Verpackung, also die Materialwahl, die besonders ist. Nehmen wir vielleicht mal so ein Schachtel auf, also nehmen wir da an diesem Läschchen ziehen, wenn wir schon schauen, was da drinnen ist, sollte ja Praline sein. Es ist so, drinnen noch so ein Papierli, eine Folie drin, ich denke, die ist auch zum Schutz von der Praline.
Genau, also ich habe gedacht, wenn wir schon über Praline-Verpackungen reden, nehmen wir gerade Praline mit. Das gehört nachher rein, als Geschenk.
Ah, danke vielmals.
Es ist so, dass wir inwendig haben wir ein Pergamin reingeklebt und das Pergaminpapier, das schützt das Praline gegen das Verfetten vom Karton auch. Also es ist eine Schutzfolie drin, wo auch bei den Tüten haben wir das sogar inwendig bedruckt, sehr dezent mit dem Sprüngli-Logo.
Und wie seid ihr jetzt vorgegangen? Also wie habt ihr denn jetzt, habt ihr nicht gedacht, jetzt wollen wir noch etwas anderes machen oder wie seid ihr vorgegangen, als ihr das entwickelt habt?
Der Anstoss ist gekommen vom Marketing von der Konfisserie Sprüngli, wo eine bestehende Verpackungslinie wollten erneuern. Und der Anstoss war eigentlich ein Kartonmuster, ein Bruns, wo das Ganze aufgeleistet hat. Das heisst, wir sind zusammengesessen, Sprüngli und auch die Verpackungsspezialisten von Pawi, haben dann einzelne Kartonsorten ausgewählt. Wir haben auch Tests gemacht. Wir sehen die Oberfläche, die Struktur, die ist prägt worden. Also mit Hochdruck ist es prägt worden. Wir haben das Logo von Sprüngli leicht prägt schlussendlich. Es hat aber Tests gebraucht, dass man den richtigen Karton gewählt hat und gewusst hat auch, mit welchem Klische können wir was realisieren. Das sind einzelne Tests, die wir miteinander angeschaut haben und auch die Verpackung an solches Schritt für Schritt verbessert haben. Bis wir jetzt da das Resultat für uns haben, wo ich denke, wir können stolz darauf sein.
Und habt eben damit auch den Swiss Star gewonnen. Heute Nachmittag ist die Preisverleihung. Herzliche Gratulation, Christoph Schön vom Unternehmen Pawi. Ich möchte gerne zu jemandem gehen, der die Schachtel ausgezeichnet hat, jemand, der in der Jury sitzt. Es ist das der Gregor Neff. Er ist Dozent an der Fachhochschule Nordwestschweiz im Institut für Industrial Design. Guten Morgen, Herr Neff.
Grüezi, Frau Hollinger.
Er trägt oder er ist verpackt ohne Krawatte, der erste, aber auch mit einem dunklen Anzug und einem hellblauen Hemd. Warum hat jetzt gerade die Praline-Schachtel einen Preis bekommen, einen Designpreis?
Also ich finde, man hat abgestimmt auf das Produkt, ganz eine schöne Verpackung gestaltet. Es ist sehr wertig, zurückhaltend, aber gleichzeitig wertig und der Werkstoff Karton ist sehr stimmig auf das Produkt. Zudem ist es sehr schön gestaltet, also es hat die Qualität mit dem Bändeli, mit dem Label, trifft den Schuh und es ist liebevoll gestaltet, auch von der Abwicklung her. Also es macht Spass, so etwas einzupacken, respektive auszupacken. Also das ist wirklich wunderbar. Und man weiss ja, man zahlt ein bisschen etwas dafür, aber Verpackung darf entsprechend auch ein bisschen wertig daherkommen.
Also man darf im Markt sehen, dass es nicht ganz billig ist. Es hat noch andere Preisträger bzw. Nominierte. Hier wäre noch nicht alles zu raten. Es sind zwar einfach Nominierte, die dann vielleicht heute Nachmittag einen Preis bekommen. Zum Beispiel haben wir hier eine Gartenschere, die so verpackt ist, dass nur vor eigentlich der Teil, der Schnitt verpackt ist, der Griff der Lampe zur Verpackung aus, kann man also anlängen. Was ist jetzt da besonders dran?
Also man versucht ja immer mit der Verpackung den Kunden zu überzeugen, ihn sofort zu gewinnen für das Produkt. Und wir haben hier zwei Grössen. Ganz speziell ist, dass man die Gartenschere kann ausprobieren, weil die zwei Griffe schauen aus der Blisterpackung. Man kann sie entsichern und nachher wirklich die Haptik, die Ergonomie überprüfen von der Gartenschere. Und je nachdem, wenn ich jetzt eine kleinere oder eine grössere Hang habe, kann ich entsprechend die grössere oder kleinere Gartenschere wählen. Also es ist eigentlich eine sofortige Kundenbindung hier am Point of Sale.
Am was?
Am Verkaufspunkt.
Ah, voilà, genau. Das wäre eben das Englisch, das überall einfließt, auch in der Verpackungsbranche natürlich. Also das heißt, man kann wirklich anlängen und schauen, passt es in meine Hand. Dann habt ihr auch noch besondere Teebüttel da.
Ja, Tee hat ja ganz starke Kultur, Vergangenheit. Und da ist es eigentlich gelungen mit einer neuen Verpackung. Das heisst, sie ist mal zuerst ganz in einer vakuumsicheren Verpackung drin. Man kann die öffnen.
Kann man es ergebig auftun? Vorher haben wir Vakuumzeug, das etwas schwierig war.
Ja, das lässt sich gut öffnen. Man nimmt nachher eigentlich den Teebeutel raus und den kann man eigentlich dann aufreissen. Und nachher kommt eigentlich ein schöner Stick raus, also so ein längliches Stäbchen aus Aluminiumfolie, das nachher perforiert ist. Und wenn man das nachher ins heisse Wasser rein tut, tut sich der Flavor, also der Geschmack vom Tee, sehr schön entfachen. Und man muss eigentlich nie in Berührung kommen, man muss es auch nicht auswinden oder so, sondern es kann als Löffel benutzt werden und letztendlich nachher vorgeschossen werden. Also es ist sehr einfach von der Handhabung her entsprechend gäbig zum Benutzen.
Also eben, es sieht ein bisschen aus wie die Zucker. Sie ist ein Teil so verpackt, so längliche Form mit nachher ein Löchchen drin. Dann kann man es direkt ins heiße Wasser tun und damit rühren. Es ist aus Alu. Wie ist es mit der Umweltverträglichkeit jetzt?
Ja, wenn man es jetzt aus ökologischer Sicht betrachtet, dann ist das sicher nicht ganz optimal. Aber man muss auch ein bisschen Kompromiss machen zwischen Convenience, also angenehme Gebrauchsverwendung, beziehungsweise nachher Verpackungsmaterial. Also dort hätte man jetzt sicher einen gewissen Kompromiss machen müssen.
Ihr beschäftigt euch von Berufs wegen mit Industrial Design und mit Verpackung. Gibt es bei euch irgendeine Verpackung, die ihr extrem mühsam findet, wo ihr sagt, nein, das darf doch nicht wahr sein?
Ja, es ist schon zum Teil in diesen Orangenschei, die wir jetzt am Anfang von der Sendung kennengelernt haben. Also dort ist es schon so, dass man dort optimieren kann. Man hat ja schon Fortschritte gemacht, indem man so Plastikverschlüsse hat. Das ist auch auf ökologischer Sicht vielleicht nicht ganz optimal, aber jetzt von der Bedienung her wesentlich angenehmer. Entsprechend würde ich sagen, also ursprünglich die Milchverpackungen respektive Skiverpackungen, die waren ein bisschen mühsam gewesen. Jetzt sicher schon verbessert.
Hat er auch so etwas wie eine Lieblingsverpackung?
Ja, es gibt sehr schöne Shampoo-Verschlüsse, die eigentlich multifunktional sind. Man kann sie sehr gut öffnen, man kann sie aufhängen, man kann sie wieder sehr gut verschließen. Dort hat man enorme Innovationen in der Verpackungsindustrie schon geschaffen.
Und es wird sicher auch noch viele Innovationen geben, auch in Zukunft. Herzlichen Dank euch, Gregor Neff von der Fachhochschule Nordwestschweiz. Merci vielmals. Wir haben es schon ein paar Mal angetönt. Wichtig bei der Verpackung ist natürlich, dass der Kunde kauft. Und wenn kauft ein Kunde die Verpackung, dann zum Beispiel, wenn das Hirn einem sagt, das gefällt mir, packt das Portemonnaie aus, die will ich. Und darum wird auch die Hirnforschung einbezogen, wenn es um das Design von Verpackungen geht. Wir reden mit jemandem, der genau das macht. In der nächsten Stunde Treffpunkt auf der Seite.
I close my eyes only for a moment, and the moment's gone. just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the wind.
Die Stunde Treffpunkt die geht ziemlich gebig auf. Ich nehme einfach mein Mikrofon und sage willkommen zur zweiten Stunde Treffpunkt live von der Fachmesse für Verpackung und Logistik zu Basel. Und schon wird die zweite Stunde eröffnet. Teilprodukte sind da ein bisschen komplizierter verpackt, gehen nicht so einfach auf. Von dem kann der Mike Krüger ein Lied singen. Hören wir doch uns das mal an, das Lied. Jetzt hört man das Lied, glaube ich, gerade nicht. Das sollte man jetzt eigentlich einspielen können, direkt aus dem Studio. Es ist das Lied, wo er singt, man muss den Nippel durch die Lasche ziehen und alles ist ganz kompliziert und es will und will einfach nicht aufgehen. Es gibt wirklich Verpackungen, die rauben
einem den letzten. Ich konnte gerade lesen, da kam ich auch schon drauf. Fast alles ist heute eingepackt, man kriegt es sehr schlecht auf. Jetzt stehe ich hier am Würstchenstand und schwitze, weil ich kämpf. Mit einer kleinen Tube, drin ist Senf und drauf steht: Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken Sie dann drauf und schon geht die Tube auf.
Genau, so kompliziert kann das manchmal sein, aber Verpackungen rauben immer nur den letzten Nerv, weil sie eben kompliziert können sein, sondern auch, weil sie so verschwenderisch sind zum Teil, weil sie die Umwelt belasten. Die grössten Sünder wollen wir uns in dieser Stunde anschauen. Und dann wollen wir auch noch wissen, wie sieht die Verpackung von der Zukunft aus? Kann eine Verpackung in ein paar Jahren nicht nur ein Produkt einkleiden, sondern einem auch jenste Informationen geben? Zum Beispiel die, ob das Produkt beim Transport zu fest geschüttelt worden ist. Und dann wollen wir wissen, welche Rolle spielt eigentlich eigentlich die Hirnforschung in der Gestaltung von Verpackungen. Packen wir diese Stunde an. Am Mikrofon Simon Hulliger. Verpackung ist unter anderem dann gut, wenn sie gekauft wird. Das heisst, sie muss dem Kunden gefallen, muss ihn ansprechen. Das Hirn muss eigentlich eine Art Portemonnaie signalisieren. Komm aus der Hose raus, kauf das Produkt. Einer, der die Erkenntnis aus der Hirnforschung in seine Arbeit als Designer integriert, das ist der Martin Ammann. Er ist Verpackungsdesigner und Partner von der Designagentur Ammann und Partner in Rheinach. Guten Morgen, Herr Ammann.
Guten Morgen, mein Name. Guten Morgen, Herr Hulliger.
Er ist so verpackt, wie man sich das von einem Designer vorstellt, ganz in schwarz. Also eine schwarze Kutte, schwarze Hose, schwarze Schuhe und ein schwarzes Hemdli und keine Krawatte. Das gehört ein bisschen dazu. Die Farbe schwarz ist ein bisschen Designerfarbe, oder?
Das ist ja so, ja.
Kommen wir zum Hirn. Was weiss man denn jetzt konkret vom Hirn, das einem hilft, wenn man eine Verpackung gestalten?
Verschiedene Hirnforscher haben sich damit beschäftigt, wie der Mensch funktioniert, wenn er Entscheidungen fällt. Und das kann man mit Messungen von Hirnströmen machen. Man kann das im Computertomograph, Hirnscanner, kann man schauen, welche Hirnregionen sind aktiv. Und wenn man begreift, wie das Hirn funktioniert, wo die Entscheidungen gefällt werden, nämlich im alten Teil des Hirns, im limbischen System, dann kann man das ganz gezielt ansprechen, so dass ein bestimmter Konsument sagt, die Packung ist genau für mich.
Also das heisst, ihr seht einen bestimmten Konsument, es gibt unterschiedliche Typen von Konsumenten, je nachdem, wie das limbische System ausprägt ist. Was gibt es denn da für Typen?
da muss ich ganz ein bisschen ausholen. Es gibt drei limbische Instruktionen, heissen die. Eine Balance-Instruktion, eine Dominanz und eine Stimulanz. Balance ist alles, was mit Sicherheit, Stabilität, Kontinuität zu tun hat. Dominanz hat mit Macht, Status, mit Prestige und so Sachen zu tun. Und Stimulanz ist das Neue, Unerwartete, Überraschende, aus Risikoreichen. Jeder Mensch hat ein limbisches Profil, wo aus diesen drei Instruktionen besteht, allerdings in unterschiedlichen Anteilen. Wenn jetzt jemand ein Balance-Typ ist, dann wird er eher eine Packung suchen, etwas kaufen, das ihm vertraut ist, wo er so aussieht, wie er es erwartet. Wenn jemand ein Stimulanz-Typ ist, dann ist er begeistert von allem, was ganz neu ist, ganz anders, völlig unerwartet, überraschend. Wenn jemand ein Dominanz-Typ ist, dann sagt er, dass man das Prestige, hochwertig, viel Gold, edel aussieht, dann kaufe ich es.
Und ihr macht einfach Verpackungen, die die drei Typen ansprechen? Oder je nachdem, mal schauen, das Produkt ist jetzt wahrscheinlich eher für einen abenteuerlustigen Typ oder eher für einen, der auf Balance aus ist und so designen?
Jedes Produkt hat natürlich ein limbisches Zuhause, daheim. Ein Energy Drink ist nicht ein Balance-Produkt von Natur aus. Also wäre es nicht sehr sinnvoll, man würde das als Balance-Produkt designen. Ein Waschmittel ist ein Balanceprodukt. Aber wenn wir jetzt sagen, wir machen ein Stimulanzprodukt aus, etwas völlig Überraschendes, etwas Wahnsinniges, würde die Leute sagen, nein, Waschen hat nichts mit Wahnsinn zu tun. Das ist, ich will genau wissen, was passiert.
Und was heisst das denn konkret? Also was macht man denn, wie wird denn aus einem Waschmittel ein Balanceprodukt?
Das ist jetzt ein bisschen schwierig, das in drei Worten oder in ein paar Sätzen zu erklären. Aber grundsätzlich gibt es Farben und Formen und Anordnungen von Elementen, die vertraut sind, die typisch sind für eine Kategorie. So, dass der Konsument sagt, jawohl, so sieht ein Waschmittel aus. Und dann ist das balancig, wenn man, ich weiß nicht, ob ich Marken darf sagen, aber wenn man Persil anschaut, wo der Logo oben steht, ist das eher eine autoritäre Art von der Logoführung. Wenn wir Ariel anschauen, dann steht das in der Mitte der Packung. Ist ein bisschen spielerischer. Also man unterscheidet im Detail dort natürlich dann schon, wo die Marke daheim ist, aber beides sind trotz allem Balance-Design.
Gibt es auch Balance-Farben, also Farben, die für diesen Typ ansprechen?
Es gibt natürlich Balance-Farben. Blau ist sicher eine Balance-Farbe, Grün ist eine Balance-Farbe. Wo wir jetzt aber aufpassen, nicht jedes Blau und nicht jedes Grün. Wenn wir so ein quietschiges Neongrün nehmen, ist das natürlich nicht Balance. Und wenn wir so ein türkisblau nehmen, ist das auch eher nicht Balance.
Das klingt jetzt eigentlich noch so einleuchtend, aber es kann ja nicht sein, dass das wirklich durchs Band weg so funktioniert. Ich meine, es schmeichen sie alle so und so manipulierbar, denke ich, oder so einfach gestrickt, ist doch unser Hirn auch nicht. Was habt ihr denn für eine Erfolgsquote?
Also Manipulation ist es nicht. Der Mensch hat das limbische Profil, wir tun es nur ansprechen. Also wir tun diesem Profil nicht widersprechen. Und darum fühlt sich der Konsument angesprochen und kauft ein Produkt.
Aber es ist ja nicht so, dass nur jetzt das limbische System für die Entscheidungen zuständig ist. Es sind auch noch ganz andere Sachen, die da mitspielen. Ich denke, es ist eine soziale Prägung vielleicht auch. Wenn jetzt meine Mutter immer Omo hat, kann ich mir vielleicht auch immer Omo, egal welche Farbe das jetzt Verpackung hat. Also es ist ja nicht nur jetzt die Hirne allein, die sagt, die Verpackung wollte.
Nein, das stimmt. Es gibt verschiedene Aspekte. Das erste ist auf Neudeutsch Low oder High Involvement. Das ist jemand, bedeutet ein Produkt jemandem sehr viel oder relativ wenig. Das unterscheidet einmal Produkte, die einem nicht so viel bedeuten. Die kauft man eher über das Grosshirn. Also sagt Verfügbarkeit, Preis, da macht man nicht einen grossen Umweg dafür. Produkte, die einem viel bedeuten, dort macht man einen Umweg, dort kauft man dann eine bestimmte Marke, dort will man eine bestimmte Leistung. Und dort ist dann aber das Reptilienhirn, das limbische System, ganz, ganz wichtig. Und was der Professor Gerhard Roth herausgefunden hat, ist, dass das Reptilienhirn viel schneller ist als das Grosshirn. Dort werden die Entscheidungen gefällt und das Grosshirn sucht dann nur noch die rationale Begründung zur emotionalen Entscheidung.
Aha, also das Reptil ist entgegen seinem Ruf relativ schnell, auch wenn es um das Hirn geht. Kann man herausfinden, was ich selber für ein Typ bin?
Das können Sie. Es gibt vom Dr. Häusl, der das Ganze erforscht hat, gibt es so einen olympischen Test mit Fragen. Oder vom Professor Marco Casanova gibt es mit Fragen und mit Bildern. können sie ausfüllen und dann wissen sie, was sie für einen limbischen Typ sind, ob sie nur eine limbische Instruktion haben, die sehr stark vertreten ist, oder zwei. Drei ist die Ausnahme, dass alle drei stark sind, meistens ist es eins oder zwei. Und entsprechend werden sie verstehen, warum sie gewisse Sachen so machen, wie sie sie eben machen.
Was sind ihr für einen Typ?
Viel Dominanz, viel Stimulanz. Und das zusammen geht dann so ein bisschen das Abenteuertum. Ich mag das Überraschendes, Neues, Andersartiges. Und tue gerne auch führen, Firma führen und so, ja.
Und wir müssen ein Produkt in dem Fall ausgehen, dass ihr es kauft. Nehmen wir jetzt vielleicht mal einen Energy-Drink. Wie müsst ihr ausgehen, dass ihr ihn nehmt?
Ja, also, dass er mir das Gefühl gibt, er tut wirklich etwas für mich. So, dass er die Energie und das darf ruhig ein bisschen gefährlich, ein bisschen ungesund aussehen. Dann spricht er mir und sagt, ja, dort ist etwas drin, das macht wow, das schütte ich ein und dann geht die Post ab.
Der Abenteurer, Herr Ammann, herzlichen Dank. Der Martin Ammann ist das Verpackungsdesigner und Partner von der Designagentur Ammann und Partner in Rheinach. Also das sind so ein Elemente, die dazu die eine Rolle spielen, warum dass man ein Produkt kauft. Es gibt sicher auch den Aspekt, dass sich viele Leute überlegen, ist das Produkt ökologisch, umweltfreundlich? Was sind da Produkte, die rausstechen und welche sind die, die eben grosse Sünder sind? Über das reden wir in wenigen Augenblicken. Take me to the matador. He will know just what it's for. He will help me with my life. He will open every door. When the bullets and the rain, you need all the help you can. And the mariachi sing with the lonely mandolin. See those people shout out loud, give me more and give me more. And I'm thinking to myself, take me to the matador. Take me to the matador. He will fill and ease my soul. He will give me confidence. When I think I lost control, he will help me with my muse. In the age of winning love, with the ancient cup and sword, and the 100 Spanish lords, see 1,000 violins, golden trumpets soar on high, waves and waves of joyful hymns, silver sunlets reach the sky, fight the battles and the blues, wars of love and wars of art. Tonight the cape is what I choose. Joy is in my Spanish heart. He will help me with my love. Dance the dance that lovers do. Rumba with the velvet glove. Meet the Barcelona moon. Treffpunkt kommt live von Basel, von der Fachmesse Pack & Move, Fachmesse für Logistik und von der Verpackungsbranche. Wir sitzen hier am Stand vom Schweizerischen Verpackungsinstitut. Bei mir ist jetzt der Peter Gerber, er ist wissenschaftlicher Experte, Sektion Konsumgüter und Ökobilanzen beim Bundesamt für Umwelt. Guten Morgen, Herr Gerber.
Guten Morgen, Frau Huliger.
Er ist eingepackt, ich würde das noch sagen, schwarze Hose, schwarze Schuhe, dunkle Weste, kariertes Hemd und eine blau gemusterte Krawatte, dass wir auch diese Verpackung noch ein bisschen ein Bild machen können. Wir wollen ein bisschen über Umweltsünder reden in der Verpackungsbranche. Kann man sagen, das ist der absolut grösste Sünder, wenn es um Verpackungen geht?
Nein, das kann man nicht. Man kann einfach nicht so pauschalisieren. Weil man muss jedes Packgut und jedes Produkt mit der Verpackung anschauen. Weil schlussendlich ist ja eigentlich ein Produkt nicht die Verpackung das Dominante, sondern die Herstellung und der Gebrauch vom Produkt. Also in der gesamten Umweltbelastung trägt eigentlich Verpackung in den meisten Fällen nur einen kleinen Anteil bei.
Kann man das beziffern?
Das hängt auch wieder vom Produkt ab. Bei Mineralwasser ist er grösser von der Verpackung her, während dann bei anderen landwirtschaftlichen Gütern vor allem, dort ist Verpackung fast vernachlässigbar.
Aber gibt es Materialien, die eben jetzt vom Recyceln her, vom Verwerten nachher einfach wirklich belastender sind für die Umwelt?
Es gibt Materialien, die beim Recyceln her besser sind als andere oder günstiger, besser geeignet sind als andere. Aber man kann nicht einfach sagen, Kunststoff sei schlecht und Papier ist gut. Weil die Verpackung ist meistens ökologisch sehr gut, wo materialsparend ist. Also wo sehr wenig Material gebraucht wird, für die Verpackung herzustellen. Weil mit der Herstellung vom Material braucht es auch sehr viel Energie. Und die Energiebereitstellung und Verpackung Herstellung, das ist die Umweltbelastung, die entsteht.
Also kann man eigentlich sagen, je weniger Verpackung, desto besser?
Das kann man so pauschalisiert sagen, aber einfach nicht auf Material bezogen, sondern es kann durchaus sein, dass ein Karton oder eine Papierverpackung ökologisch schlechter ist als eine Kunststoffverpackung, nur weil es eben sehr viel mehr Material braucht, für die Verpackung zu machen.
Habt ihr da ein konkretes Beispiel, das euch dazu in den Sinn kommt?
Ja, da kommen wir vor allem Säcke in Sinn, als Papiersäcke, die einiges schwerer sind, einiges mehr Material brauchen, die Umwelt mehr belasten bei der Herstellung als ganz dünne Kunststoffsäckchen.
Also das heisst, der Papiersack, den man mit gutem Gewissen nimmt, der ist schädlicher, als wenn man ein Plastiksäckchen nehmen würde im Laden?
Das kommt jetzt noch darauf an, was man damit macht. Wenn man natürlich den Papiersack mehr braucht, mehr Wege, mehr Einsätze hat als ein Plastiksack, dann ist der wieder günstiger. Darum hängt es am ganzen System, wie die Leute brauchen und so weiter. Aber vom Materialverbrauch her ist sicher eine leichte Kunststofftasche ist gar nicht so schlecht.
Das Problem ist echt, dass die kaum ist mit daheim, meistens schon kaputt ist und man sie darum nur einmal brauchen kann, wenn sie eben so ganz dünn ist. Und dann stimmt eben die Ökobilanz wahrscheinlich auch wieder nicht mehr.
Ja, wenn sie ganz dünn ist. Aber man muss auch sehen, eine Verpackung hat ja eine Funktion. Die wird nicht einfach so gemacht, nur dass man eine Verpackung machen kann. Ich denke vor allem an Schutz. Man will ja das Produkt, das man heimnehmen will, man schützen. Man will es aber auch transportieren können. Was mache ich, wenn ich Wasser heimnehmen will und kein Holzkörper habe, keine Flasche habe, um das heimzutragen? Oder dann will ich auch noch lesen, was ich kaufe eigentlich. Was ist in dieser Verpackung drin, die ich eigentlich kaufen möchte? Also hat es auch noch eine Informationsfunktion und schlussendlich, das gebe ich auch zu, hat natürlich auch eine Marketingfunktion vom Hersteller, für möglichst die Verpackung können anzubieten, dass sie gekauft wird, respektive der Inhalt gekauft wird mit dieser Verpackung.
Das ist ja vor allem eben so, seit es die Selbstbedienungsläden gibt, oder? Was es so Mitte 20. Jahrhundert hat angefangen, und dann der Kunde selber hat entscheiden, was er will. Und dann hat dann eben die Werbung, das Marketing auf die Verpackung eine grössere Rolle anspielen. Wenn wir noch ein bisschen zurückschauen, wie stark hat sich das jetzt gewandelt, die Verpackung, also wie umweltfreundlicher ist das geworden, wie sensibilisierter ist man im Bereich von der Verpackungsbranche auf das Thema Umwelt?
da ist man sicher sehr sensibel, weil früher ist ja das Feindbild vor allem ist Verpackung gewesen. Und dann hat die Verpackungsindustrie hat ihre Aufgabe angefangen machen. Sie hat möglichst Material eingespart, aber das auch aus eigenem Interesse, weil jedes Zehntelgramm, das nicht eingespart ist, kostet der Hersteller Tausende von Franken, also ist er selber interessiert, dass er möglichst wenig Material braucht. Und das hat natürlich beigetragen, dass heute die Verpackung, die meisten Verpackungen heute sehr optimiert sind.
Also auch, weil es sich rein finanziell lohnt, denke ich jetzt mal, für die Verpackungsindustrie, wenn auch sie weniger Material braucht, für etwas einzupacken.
Ja, das ist so, weil so haben sie natürlich Kosten gespart für eine Verpackung, und man muss immer aufsummieren. Es ist nicht nur die Einzelverpackung, sondern die ganze Menge, die es dann braucht, für so ein Produkt anzubieten. Und wenn dort Material gespart werden kann, dann dient das vor allem auch dem Hersteller.
Jetzt sind Verpackungen auch immer abhängig von der Gesellschaft, wo sie drin gebraucht werden. Jetzt in unserer Gesellschaft, wo es auch viele so Single-Haushalte gibt, mehr. Denke ich, gibt es auch viele Produkte, die in kleineren Mengen abgepackt werden und dadurch, dass es eigentlich dann mehr Verpackungen gibt. Ist das ein Problem für die Umwelt?
Nein, das hilft sogar, weil noch 1990 waren etwa 40% der Haushaltungen Single- oder Zwei-Personen-Haushalt gewesen. Und heute sind es, nein, ich muss es anders sagen, 30% der Haushaltungen waren Drei- und Vier-Personen-Haushalt gewesen. Und heute ist das zurückgegangen, um etwa 10%. Und das heisst, wenn man natürlich eine grosse Verpackung anbietet den Leuten und der nicht den ganzen Inhalt braucht, sondern der Inhalt mehr verdirbt, dann schadet das der Umwelt viel mehr, als wenn man kleine Portionen macht oder dafür vielleicht mehr Material braucht, um das abzupacken.
Auf was muss man denn jetzt als Konsument, Konsumentin achten, wenn man eine besonders umweltfreundliche Verpackung will? Also was sind so die Merkmale, die ihr empfehlt? Schaut doch auf das.
Sicher ein Merkmal ist, dass sie möglichst leicht ist, dass wenig Material gebraucht wird, dass wirklich effizient ist und dem dient, wo man es einfach einsetzen will, also für den Transport oder als eingeschlossen wird und das Material und der Inhalt nicht verdirbt. Und dann schlussendlich ist sicher auch noch ein Merkmal, dass man möglichst Altmaterialien, also es Rezyklat drin hat, sei es im Kunststoff, dass man dort Rezyklat einsetzen kann, dass man bei Papier Recyclingfasern kann einsetzen und so weiter. So hat man auch einen Absatzmarkt für die Altmaterialien. Und wenn man es natürlich auch separat sammeln und wieder einer Verwertung zuführen kann. Ich denke vor allem auch, jetzt zum Beispiel die Joghurtbecher, die innen nachher ist Kunststoff, möglichst wenig, als Schutz vom Inhalt gegenüber aussen. Und dort die Stützfunktion übernimmt der Rezyklatkarton, wo man auch abtrennen kann und in die Papiersammlung geben kann.
Also auf so Sachen kann man sich achten. Weihnachten steht vor der Tür, da gibt es doch manchmal die wahnsinnig aufwendigen Verpackungen von vielleicht einem kleinen Parfümfläschchen. Wird sich da manchmal fast schlecht, wenn ihr das neu beim Laden seht?
Da habe ich natürlich schon nicht so Freude, weil da wird einfach möglichst eine kleine Menge von einem Produkt wird in einer riesen Verpackung, die nach kurzer Zeit, die Verpackung ist ja etwas Kurzlebiges, nach kurzer Zeit zu Abfall führt und die Umwelt entsprechend belastet. Klar, Gott sei Dank ist Weihnachten nur eine kurze Zeit und dann geht es wieder vorbei, aber man will natürlich möglichst teure Produkte, die man nicht in kleinen Verpackungen hat, sondern sonst kauft man ja mit viel Geld nur wenig, sondern man will sie ja möglichst gross machen, als es ein Geschenk ist.
Aber unter eurem Tannenbaum gibt es kein solches Geschenk?
Das gibt es weniger, nein.
Das war der Peter Gerbe, wissenschaftlicher Experte, Sektion Konsumgüter und Ökobilanzen beim Bundesamt für Umwelt. Merci vielmals. Grossverteiler, Coop oder auch Migros haben ja auf ihre Fahnen geschrieben, den CO2-Ausstoß zu verkleinern. Migros zum Beispiel wird bis 2010 25% CO2 einsparen. Auch bei den Verpackungen geht man darum da über die Bücher. Was dabei rauskommt, das hören wir in wenigen Augenblicken im Treffpunkt auf dieser Saison.
Dans mes yeux, comme dans ceux des autres, autant d'amour, autant de fautes. Dans mon cœur, avant tout, la même blessure, celle qu'on a tous en nous. Et sans savoir si Dieu existe, rien que pour ça, on signe et on persiste. On rêve d'une autre vie, de chaleur et d'amour aussi.
Comme tout le monde,
on se sent tout petit.
Dans ce monde,
on est en sursis. Ouh, 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 ouh.
comme tout le monde. Dans les journaux, dans les nouvelles du soir, autant de mensonges, faux espoirs. Au fond de nous, une raison d'être, on comprendra nos victoires, nos défaites. C'est entre nos mains qu'on tient le meilleur, qu'on soit d'ici ou qu'on soit d'ailleurs.
Comme tout le monde,
on rêve d'une autre vie, de chaleur.
Wir da jetzt Basel an der Fachmesse für Logistik und Verpackungsbranche. Pack and Move steht ein Körbchen mit lauter Migros-Produkten drin. Und bei mir sitzt Heidi Oswald, sie ist Projektleiterin Ökologie beim Migros-Genossenschaftsbund. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Es fühlt sich langsam hier mit Leuten rundherum. Es wird darum auch ein bisschen lauter, darum wird auch Kommunikation untereinander ein bisschen erschwert. Ich muss sagen, wie das See verpackt ist. Auch sie ist ziemlich in schwarz, schwarze Hose, schwarzer Pulli mit einem Vollschnitt, darunter ein weißes T-Shirt. Das wäre also die Verpackung von der Projektleiterin Ökologie. 25% CO2 wollen wir bis 2010 bei der Migros einsparen. Das ist das Ziel, das man hat. Und darum ist man auch bei der Verpackung eben über die Bücher. Wie seid ihr da jetzt vor? Frau Oswald, sind Sie durch einen Laden durchgelaufen und haben mal das Sortiment angeschaut und geschaut, da könnte das Produkt sein, wo man etwas optimieren kann? Oder wie ist das gegangen?
Also das Thema ist der Klimaschutz, wo man das Ganze aufhängt, die Verpackungen. Und um mir am Anfang ein Bild zu verschaffen, bei welchen Verpackungen es sich eben lohnt, auch aus ökologischer Sicht anzusetzen, bin ich eigentlich mal durch Gesteller gelaufen und habe mir einzelne Beispiele rausgepickt, vor allem auch Beispiele, die eben viel verkauft werden und die dann genauer angeschaut.
Es sind natürlich alles Sachen von der Migros. Ich nehme an, dass ihr bei irgendeinem anderen Hersteller sagen könnt, macht jetzt das anders. Das sind ja so Migros-Produkte, die ihr optimieren wollt. Ihr habt das Krätchen voll mitgebracht. Tun wir uns doch vielleicht mal eins anschauen. Ihr habt da zwei Milchverpackungen. Was ist jetzt mit denen?
Also das eine, das ist die Milchverpackung, die zurzeit im Sortiment ist. Das ist eine Kunststoffflasche aus weißem Kunststoff. Die ist momentan im Gebrauch bei den Biomilchflaschen. Dann gibt es aber auch alternative Möglichkeiten. Wir haben eine Untersuchung gemacht aus ökologischer Sicht und das angeschaut mit einer Tetrapack-Flasche. Und wir haben gesehen, dass mit der Tetrapack-Flasche, dass man da rund 50% CO2 kann einsparen kann, wenn man da umstellen würde.
Und dann schaut man, nehme ich an, die ganze Ökobilanz, also von Produktion bis zur Entwertung, da wird alles berücksichtigt. Das ist ein grosser Prozentsatz in dem Fall, den man da einsparen kann. Also die Kunststoffflasche ist die mit dem Drehverschluss oben dran, ist natürlich aber relativ bedienerfreundlich. Was macht man da jetzt mit dieser Erkenntnis? Nimmt man jetzt die aus dem Markt?
Momentan werden die Marktabklärungen gemacht. Man schaut, ob die vom Kunden auch akzeptiert werden. Zuerst mit einer Umfrage und nachher wird das getestet in den Läden selber, in einem kleinen Rahmen. Und wenn die Tests erfolgreich sind, dann stellt man um. Wenn nicht, dann wird das wieder so bleiben, wie es bis anhin war.
Also das heisst, es ist gleich der Kunde, der quasi entscheidet, ob er jetzt das umweltfreundlichere Produkt will oder nicht. Und wenn ihr merkt, das lohnt sich für euch nicht, dann stellt ihr auch nicht um.
das ist genau so. Der letzte Wort hat der Kunde. Wenn es akzeptiert, dann wird es eingeführt. Wenn nicht, dann lässt man es bleiben.
Aber muss man nicht den Kunden manchmal vielleicht auch ein bisschen erziehen, dass es halt echt plötzlich das nicht mehr gibt?
Das ist noch eine schwierige Frage. Ich denke, man muss vor allem den Kunden auch darauf hinweisen, dass das eben Mehrwert bietet. Gerade beispielsweise, dass man auf der Verpackung oder am Gestell auch anschreibt, dass es eben man mit dem Kaufentscheid auch einen Beitrag zum Klimaschutz leistet.
Der hat das Produkt mitgebracht, das eben beim Kunden gescheitert ist, das nicht auf Anklang gestossen ist. Das ist eine Güterei-Verpackung, die eben anders ist als die herkömmliche. Könnt ihr uns mal sagen, was da jetzt Besondere dran ist?
Also heute ist eine Plastikverpackung auf dem Markt. Und die hat man verglichen mit einer neuen, revolutionären Verpackung, die aus Papier ist, mit einer ganz dünnen Beschichtung aus Plastik. Aus CO2-Sicht schneidet die 80% besser ab, die Papierverpackung. Man hat die dann auch getestet und beim Kunden auch angeboten. Und leider ist das gescheitert. Es hat rund 30% Einbußen gegeben beim Umsatz. Und auch die ganze Herstellung von der Verpackung ist zum Teil nicht ganz reibungslos abgelaufen.
Also das heisst, die kommt nicht. Weiss man, warum dass der Kunde die nicht gutiert hat?
Dazu hat man leider keine weiteren Abklärungen gemacht.
Wäre aber eigentlich auch noch interessant, oder? Dass man für ein anderes Mal vielleicht könnte die Erkenntnis mitnehmen. Also Schargüterie wird weiterhin bei Migros in diesem Fall in Plastik angeboten. Ist es für euch manchmal doch ein bisschen frustrierend?
Es gibt sicher solche Momente, wo man sich überlegt, ja, wieso hat das der Kunde jetzt nicht akzeptiert. Aber es sind natürlich verschiedenste Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Und verschiedenste Beteiligte auch, die bei der so Verpackungsentwicklung dabei sind. Und daher muss man allen können gerecht werden. Ökologie ist ein Aspekt, sicher aus meiner Sicht ein sehr wichtiger, aber ist natürlich nicht schlussendlich der dominante Aspekt, der dann zählt.
Sondern der ökonomisch, halt, dass die Leute das Produkt kaufen. Auf eurer Chance habt ihr Migros-Tasche auch mit denen. Auch das ist ja eine Art Verpackung der Einkäufe schlussendlich. Und da habt ihr zwei Varianten mitgebracht.
Die Verpackungstasche, das ist eine Mehrwegtasche. Die ist aus Kunststoff. Die kann man mehrere Mal verwenden. Prägt auch bereits zum Teil das Alltagsbild mit schönen Bildern drauf. Die hat man das Jahr eingeführt. Vorher hat man natürlich vor allem die Papiersäcke gekannt. Und bereits ab achtmaligem Gebrauch von dieser Plastik-Mehrwegtasche kann man sagen, dass man 35% CO2 einsparen kann gegenüber einem Migros-Papiersack.
Also auch das ist eine relativ stolze Zahl. Wie hat sich die jetzt bei den Kunden durchgesetzt?
Die hat sich sehr gut bewährt. Man sieht auch heute bereits sehr viele Leute, die mit dieser rumlaufen. Ist sogar eben ein prägendes Bild bereits geworden im Alltag. Und die wird also sehr gut akzeptiert.
Also ich habe auch so eine und das ist wirklich eine gebige Sache, aber gut brauchen. Wie ist es jetzt, wenn ihr persönlich einkaufen, vielleicht auch nicht mehr anders als jetzt bei Migros, achtet ihr immer jetzt natürlich quasi Deformation professionell auf die Ökobilanz von einem Produkt?
Ja, man ist natürlich schon ein bisschen vorbelastet und sieht dann vor allem auch die ökologischen Aspekte dahinter. Bei mir denke ich, wenn ich zwei Produkte sehe, wo das Gleiche drin ist, dann schaue ich sie bestimmt auf die Verpackung. Aber grundsätzlich ist man häufig auch gezwungen, halt die Verpackung zu nehmen, wo das Produkt dann drin ist.
Aber man hat nicht immer die Wahlmöglichkeit. Könnt ihr euch vorstellen, Frau Hoswald, dass irgendein Produkt oder eine Verpackung wird geben, wo einem sagt, dass das Produkt zu fest geschüttelt ist worden, bevor es im Laden ist gestanden?
Also die Schutzfunktion von einer Packung ist natürlich eine der zentralen Funktionen, die eine Verpackung erfüllen muss. Und wenn das Produkt nicht geschützt werden kann, dann erfüllt die Verpackung eigentlich ihren Zweck nicht.
Und manchmal ist es eben so, dass man als Konsument ja nicht weiss, was mit dem Produkt vorher passiert ist. Es könnte aber sein, dass es in Zukunft so eine Art Sensor in die Verpackung hat, wo einem genau das anzeigen, wo ihm sagen, Achtung, das Produkt ist im Fall viel zu fest geschüttelt worden, das würde ich nicht mehr kaufen. Das ist so ein bisschen Zukunftsmusik. Und die Zukunftsmusik, die wollen wir uns anhören als nächstes. Sehr herzlichen Dank, der Heidi Oswald, Projektleiterin Ökologie beim Mikrogenossenschaftsbund. Merci vielmals.
Danke vielmals.
All the girls I once caressed, and may I say I've held the best, for helping me to grow, I owe a lot I know, to all the girls I've loved before. The winds of change are always blowing, and every time
vielmal. Regi, wie lange geht es noch?
Wir sind zu weit.
Okay, der Treffpunkt auf der Seite. Wir sind live an der Verpackungsmesse Pack & Move. Es ist ein emsiges Treiben da. Am 9. ist die Fachmesse zum ersten Mal aufgegangen. Die Leute strömen rein und schauen sich die Lösungen, Verpackungslösungen, innovative Lösungen an, Logistiksachen und schlendern da durch die Produkte. Wir schlendern nicht, wir sitzen und zwar mit dem Stefan Ruske. Er ist Leiter Forschung und Entwicklung beim Faltschachtelhersteller Limmatruck Zeiler zu Könitz bei Bern. Guten Morgen, Herr Ruske.
Guten Morgen.
Er ist seit 10 Jahren in Schweiz, also ich darf gut mit ihm Mundart reden, das ist für ihn kein Problem. wie das er verpackt ist, wollen wir auch noch sagen, auch er ist in schwarz eingekleidet, schwarze Schuhe, schwarze Hosen, schwarze Pullover drinnen, ein graues Hemd mit einer roten Krawatte, die noch so ein bisschen vorstrahlt. Krawatte muss irgendwie ein bisschen sein. Hier laufen fast alle Banden in Krawatten rum.
Ja, also es ist halt Business-Look. Es ist eine Messe für die Fachkundschaft und von daher, denke ich mal, wird man diesen Business-Look auch überall finden.
Eine Art Verpackungszwang, sozusagen. Ihr macht euch beruflich Gedanken über die Zukunft von Verpackungen. Woher geht es denn mit den Verpackungen? Kann man das sagen? Was sind so die grossen Trends?
Also grundsätzlich ist die Verpackung natürlich eine Darstellung des Produkts selber. Und wir finden halt so Trends wie zum Beispiel Massenware, die also preiswert ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite immer mehr spezialisierte oder teure Produkte, edle Produkte. Und es geht einfach immer in verschiedene Richtungen. Und dazu braucht es natürlich auch entsprechende Verpackungen, die das auch darstellen. Also ein hochwertiges Kosmetikum zum Beispiel wird natürlich sehr viel besser präsentiert in einer hochwertigen Verpackung als in einer einfachen, preiswertigen Schachtel, die das dann auch versteckt. Deshalb ist die Präsentation halt wichtig. Dazu kommen immer mehr Anforderungen bezüglich der Information. Das heißt, der Gesetzgeber verlangt mehr Informationen, die Marketingleute verlangen mehr Informationen und gleichzeitig werden die Verpackungen auch immer kleiner. Handypacks, also Sachen, die in der Tasche verschwinden können, ohne groß aufzufallen, aufzutragen. Das ist also ein Widerspruch in sich und der muss gelöst werden und daraus resultieren neue Trends. Zum Beispiel das Lesen mit externen Hilfsmitteln, die einfach zusätzliche Informationen vom Internet runterladen und so derartige Kombinationen mit anderen Medien werden sicherlich kommen. Ein anderer Trend ist mit Sicherheit auch die Convenience. Das heißt, man will leicht und einfach an das Produkt rankommen. Gleichzeitig will man auch die Produkte immer wieder verschließen können oder die Verpackung. Also auch wieder eigentlich ein Widerspruch, wenn ich es leicht aufmachen kann, ist der Verschluss natürlich weg und ich muss eine andere Lösung finden, um es wieder zu verschließen. Dann gibt es auch Trends in Richtung Sicherheit, das heißt Pharmaverpackungen werden immer mehr gefälscht, die Produkte sind nicht mehr sicher, das heißt auch da müssen Lösungen gefunden werden.
Also jetzt haben wir ganz einen Haufen Trends rausgehört. Wenn wir vielleicht mal bei diesem einen Widerspruch bleiben, eben die Verpackungen werden kleiner, aber es müssen immer mehr Informationen drauf, wo der Gesetzgeber das so verlangt. Er hat gesagt, das kann man lösen, indem man eben andere Medien beizieht, die Informationen lesen, die das normale Auge nicht kann lesen. Wie geht dir das jetzt konkret? Wie würde das aussehen?
Ja, also es gibt zum einen mal die Idee mit RFID-Technik. Das hat man schon in den letzten Jahren sehr häufig gehört, dass ein Sender und Empfänger extern steht und ein Etikett aufgeklebt ist auf die Verpackung, wo Informationen dann rausgelesen werden können. Und jetzt seit einigen Jahren geht man auch mehr in den Trend, dass auch der Endverbraucher das lesen kann. Und man kann sich vorstellen, nicht jeder kann mit so einem Lesegerät rumrennen. Deshalb ist die Technik einfach portiert worden aufs Handy. Und da kann man zum Beispiel auch nutzen den ERN-Code, der ohnehin auf der Verpackung drauf ist.
Der Strichcode ist das?
Der ERN-Code ist der ganz normale Barcode, den wir auf jeder Schachtel finden, der auch zu dem Produkt einen Datensatz darstellt, der irgendwo im Internet auch abrufbar ist. Und aufgrund dieser Datenbanken kann man natürlich zusätzliche Informationen auf das Handy holen und dort kann man dann eben sich über das Produkt zusätzlich informieren.
Zum Beispiel, also was wäre das? Ich kann jetzt mit meinem Handy in laden und nachher tue ich da den Strichcode mir da anschauen mit dem Handy und nachher, was steht da drauf?
Also da wäre dann zum Beispiel eine Idee, Allergieinformationen draufzupacken. Also da kann es sogar ins Lebensrettende gehen. Also wenn ich zum Beispiel Nussallergie habe, ich lese das Produkt und erfahre, das Produkt ist okay oder es ist nicht okay. Das gibt also mir zusätzlich eine Warnung an. Oder aber Leute, die sehbehindert werden, die können also zwar erkennen noch, dass der Barcode drauf ist, aber was dann einzeln im Text draufsteht, das kann man nicht lesen. Den kann man zum Beispiel die Möglichkeit geben, über das Handy, über den Lautsprecher vom Handy, diese Informationen vorsprechen zu lassen. Das wäre so eine Variante. Oder aber Marketingleute können natürlich zusätzliche Werbung auf das Handy schicken. Man kann Spiele damit machen, zusätzliche Informationen bei Lebensmitteln, einfach eine Mischung mit anderen Rezepten bringen, sodass man den Endverbraucher natürlich auch ein bisschen pushen kann, dass er noch andere Produkte kauft. Aber es gibt eben auch andere Sachen, so einfach ganz normal Daten abrufen. Man kann am Ende dann natürlich auch von der Telefonkarte aus das Produkt bezahlen.
Also das ist eindrücklich, was da alles auf diesen Produkten könnte sein. Jetzt vorher hat es geklappt, vielleicht hat man das gehört, da ist ein Stückchen von dem Stand, wo wir sitzen, oben runtergefallen. Also der Stand vom schweizerischen Verpackungsindustrie ist nicht so gut verpackt, können wir jetzt vielleicht ein salopp sagen, aber wir sind zum Glück nicht getroffen worden. Was es auch noch könnte geben in Zukunft, sind so Sensoren, die in der Verpackung drinnen sind, die eben auch über Qualität Auskunft geben vom Produkt. Was setzt denn mit dem aus?
Also es ist häufig so, dass Produkte im Kühlregal stehen und jeder guckt dann, ist es noch haltbar oder nicht, ist es schon verdorben oder nicht. Und zukünftig könnte man sich vorstellen, dass man einfach ein Produkt über die gesamte Kühlkette, also von der Produktion bis zum Supermarkt verfolgt und dann eben dem Kunden einen Indikator gibt, Farbindikator, Ampelsignal oder wie auch immer, dass ein Kunde erkennen kann, dieses Produkt ist noch gut zu benutzen oder ist es nicht mehr gut. Und das wäre natürlich eine sehr objektive Angabe, denn häufig ist das Haltbarkeitsdatum oder die Mindesthaltbarkeit sehr weit ausgelegt, einfach weil der Produzent das Produkt sich schützen muss. Unter Umständen kann es aber noch viel länger haltbar sein. Und deshalb wäre es gut, wenn man einfach direkt in Echtzeit sozusagen das Produkt auch erfassen kann. Es ist aber auch ein Schutz für den Endverbraucher. Wenn ein empfindliches Gut mal irgendwann zu lange in der Hitze gestanden hat, beim Umladen oder beim Transport, also auf dem LKW zum Beispiel sind schnell mal 80 Grad erreicht im Sommer, dann kann man natürlich den Endverbraucher warnen. Und auch der Handel kann natürlich das Produkt rechtzeitig auch zurückweisen, bevor es überhaupt bezahlt und in Empfang nimmt.
Das sind jetzt so Hightech-Sachen. Wie hat das Auswirkungen auf den Preis? Wird da einfach alles teurer, wenn man dann so eine Spielerei, sage ich jetzt mal, einbaut in die Verpackung?
Also es ist natürlich so, dass das zusätzlicher Aufwand ist. Aber wir zum Beispiel bei Limmerdruck und Zeiler, wir versuchen solche Dinge auch inline in der Produktion aufzubringen auf die Verpackung. Das heißt kein Etikett, was ein zusätzlicher Arbeitsgang ist, was zusätzliche Kosten verursacht, sondern direkt das vielleicht sogar zu integrieren in das Druckbild der Verpackung. Und dann wäre es inline und dann wären die Mehrkosten relativ gering, beziehungsweise fast nicht mehr messbar, wenn das bisschen Druckfarbe, was dann zusätzlich kommt, das fällt nicht ins Gewicht.
Und wie realistisch ist das? Oder anders fragt, wen haben wir so Sensoren in den Produkten?
Also die Sensoren gibt es schon teilweise als Etikett, aber wir sind da dran, dass wir also im nächsten Jahr mit Sicherheit schon erste Prototypen vorstellen werden, wo solche Verpackungen direkt bedruckt auch gezeigt werden können.
Also schon im nächsten Jahr haben wir unter Umständen im Laden so Ampelfunktionen, die einem anzeigen, ob es aus der Kühlkette geht oder ob es zu fest geschüttelt ist, ob es nicht mehr gut ist.
Ja, also wir können es vorstellen, solche Verpackungen. Aber ich denke, der Handel muss auch noch überzeugt werden, denn es ist natürlich auch für den Handel kein übermäßig positives Zeichen, wenn überall die Ware verdorben wäre. Aber vom Prinzip her, denke ich, im nächsten Jahr wird es erste Produkte geben, die so gekennzeichnet sind.
Anfangsstunde haben wir probiert, den Orangenbeutel aufzutun mit einem Tetra-Pack. Wenn wir jetzt den gleichen Beutel vielleicht in 10 Jahren nochmal würden auftun, was steht da alles noch drauf oder wie ist die Verpackung denn? Wie könnt ihr euch da vorstellen?
Also um den Trends zu folgen, es könnte zum Beispiel sein, dass man einen großen Sack hat, einen Plastiksack, wo also jetzt 3 oder 4 Liter abgepackt sind. Das wäre also ein Großfamilienpack zum Beispiel oder ein Großpack. Auf der anderen Seite könnte es natürlich sein, dass wir einen 0,2 Liter Plastik haben, der aus Biokunststoff zum Beispiel besteht und am Ende eventuell sogar aufgegessen werden kann. Aber das ist nur ganz weit. Aber es ist natürlich auch wieder ein Problem, dass es auf der einen Seite löslich ist gegen Wasser und wenn ich Wasser reinfülle, dann löst sich die Verpackung auch mit der Zeit auf. Aber vom Prinzip her könnte es sein, dass die Kompostierung einfach besser gelöst wird.
Bevor ich die Verpackung esse, nehme ich da mal einen Schluck von diesem Orangensaft. Ich rede das Glas Wasser, ich sage Prost. Das ist der Stefan Ruske, Prost, Leiterforschung und Entwicklung beim Faltschachtelhersteller Limmerdruck Zeiler zu Könitz bei Bern. Und das war der Treffpunkt live von der Messe Pack and Move zu Basel, der Fachmesse für Verpackung und Logistik.
Sie hörten einen Podcast von DRS1.